Hallo und willkommen zur letzten Vorlesung in diesem Jahr. Herr Pottlich ist heute nicht da, deswegen werde ich die Vorlesung vertreten. Wenn ich das richtig überblickt habe, habt ihr schon die ersten Folien zum Thema Sonnenenergie durchgenommen. Das heißt, woher kommt die Energie in der Sonne, Kernfusion, wie sieht das Spektrum von der Sonne aus, also das Maximum im grünen Bereich, mit dieser Verteilungsfunktion vom schwarzen Strahler. Und was wir heute vorhaben, ist zu schauen, wie kann man sich an dieses Spektrum, was auf der Erde nur bedingt ankommt, aufgrund von den Absorptionslinien von Wasser und CO2 und Ozon, wie kann man das denn noch nutzbar machen? Und da haben wir drei Themengebiete. Einmal die Photovoltaik, sprich Solarzellen, Photothermik. Das sind zum Beispiel Sonnenkollektoren zur Warmwassererzeugung oder auch Aufwindkraftwerke, ja, wo man einfach warme Luftpakete eine Turbine antreiben lässt, warme Luftpakete, die aufsteigen aufgrund von Druckdifferenzen. Okay, aber fangen wir an mit der Photovoltaik. Ihr wisst sicherlich, dass Solarzellen aus Halbleitermaterialien gefertigt werden, wie zum Beispiel Silizium, Germanium, Gallium, Arsenid und viele weitere. Und warum ist es wichtig, ein Halbleiter zu sein, um entsprechend die Energie eines Photons in elektrische Energie umzuwandeln? Also wenn ihr jetzt so einen Halbleiter habt, der ist in diesem Bandmodell, kann man den beschreiben, als Valenzband und Leitungsband, die getrennt sind durch einige Elektronenvolt, abhängig vom Material, was man verwendet. Im Gegensatz zum Isolator ist dieser Bandabstand geringer im Vergleich zum Leiter höher. Beim Leiter überlappen die beiden Bänder, sodass Elektronen im Valenzband ins Leitungsband übergehen können. Das Valenzband ist zum Beispiel bei Silizium, Silizium ist ein Periodensystem in der vierten Hauptgruppe, genauso wie Kohlenstoff, hat 4 Valenzelektronen. Und ihr wisst sicherlich auch aus dem Chemieunterricht, dass bei 8 Elektronen die Schale voll ist und das sind dann stabile Zustände. Das heißt, Silizium hat 4 äußere Elektronen und wenn sich das im Gitter anordnet, dann können die Elektronen eine Bindung eingehen mit den Nachbarelektronen. So im Prinzip, dass quasi die 8. Schale voll ist. Wo haben wir Kreide? Jeder Kreis ist jetzt ein Siliziumatom mit 4 Valenzelektronen, die Bindung eingehen. Die Bindungen gehen in alle Richtungen und wenn das im Gitter angeordnet ist, und Silizium kann auch im Einkristallgitter angeordnet sein, also Einkristall heißt ohne Störstellen und Defekte, dann kann das Valenzelektron von dem Siliziumatom in eine Bindung eingehen mit der äußeren freien Schale von dem Siliziumatom. Im Prinzip tut sich das Elektron, was hier zu dem Siliziumatom gehört, und das Elektron, was zu dem Siliziumatom gehört, sich eine Schale teilen. Im Prinzip tun im Orbitalmodell sich dann diese Schalen dann überlappen. Ja? Das heißt, hier gibt es eine Doppelbindung. Das eine hat dann Spin-up, Spin-down, ist jetzt nicht so wichtig. Und dann gäbe es dann zwischen jedem eine Doppelbindung und das ist dann sehr stabil. Und dann ordnet sich das in diesem Gitter an und dann sind im Prinzip alle Schalen im Valenzband gefüllt. Allerdings gibt es dann auch ein Leitungsband. Das ist ein Leitungsband, wo die Elektronen weiter weg vom Kern sind und so lose, dass sie sich frei bewegen können. Und beim Isolator ist das getrennt durchs Valenzband, dass die Elektronen nicht einfach beliebig ins Leitungsband gehen können. Ganz im Vergleich zum Metall, wo die Elektronen im Leitungsband im Prinzip frei bewegbar sind. Okay, also eigentlich ist ein Halbleiter ein Isolator, allerdings mit einer kleineren Energielücke. Gut, diese Photonen vom Valenzband ins Leitungsband kann man jetzt anregen, wie gesagt durch ein Photon. Das ist das, was wir bei einer Solarzelle machen wollen. Dazu muss die Energie des Photons groß genug sein, um diese Energiebarriere zu überspringen. Das Ganze kann allerdings auch thermisch passieren, bei einer gewissen Temperatur, wenn die hoch genug ist. Dann, ihr kennt ja auch diese Fermi-Verteilung, da werden die Schwänze immer höher und dann gibt es immer mehr Elektronen, die eine höhere Energie haben, bis die reicht, da hochzuspringen. Rein theoretisch ist bei Temperaturen ungleich Null, der Schwanz ja von dieser Fermi-Verteilung unendlich lang. Das heißt, es gibt immer ein paar Elektronen, die genügend Energie haben, da hoch zu springen ins Leitungsband. Allerdings werden das immer mehr, je höher die Temperatur ist, weil dann die Kurve sich im Prinzip von einer Stufenfunktion bei T gleich Null immer weiter ausbreitet. Allerdings spielt das bei Zimmertemperatur und jetzt bei Solarzellen eine untergeordnete Rolle. Es sind nur ein paar wenige Elektronen, die das thermisch schaffen. Okay, also wir wollen bei der Solarzelle die Elektronen anregen ins Leitungsband und dann entsprechend abtransportieren. Das ist quasi so, wie wenn ihr ein Gewicht in Aufzug steckt, dort wird es hochgehoben auf ein höheres, in dem Fall Gravitationspotenzial, im Gegensatz zu elektrischen Potenzialen, die hier eine Rolle spielen. Und dann könnt ihr die Energie wieder nutzbar machen, indem ihr das Gewicht im Gravitationspotenzial wieder nach unten fallen lässt und das irgendwie nutzt, um irgendwelche Arbeit zu verrichten. Und in dem Fall wird das Elektron angehoben durch das Photon, ist auf einem höheren Energiepotenzial. Und wenn ihr das abtransportiert, habt ihr eine Spannung, die ihr nutzen könnt, also im Prinzip elektrisches Potenzialgefälle, um etwas anzutreiben oder ja, Arbeit zu verrichten. Gut, damit das Ganze funktioniert, muss der Halbleiter dotiert werden. Ja, also stellt euch den Halbleiter jetzt nach wie vor wie dieses Gitter vor. Und wenn ihr den dotiert, bedeutet das, ihr tut da Atome rein, die nicht 4 Valenzelektronen haben, sondern je nach Dotierung 3 oder 5. Da kommen dann entsprechend im Periodensystem die Elemente in Frage, die in der 5. Hauptgruppe sind oder in der 3. Hauptgruppe sind. Wie zum Beispiel, was ist in der 3. Hauptgruppe? Aluminium, Gallium. Also bei Gallium weiß ich, dass es verwendet wird, bei Aluminium, also es eignet sich nicht jedes, die Gründe weiß ich jetzt nicht genau, aber jedenfalls prinzipiell kommen die dann in Frage. Oder 5. Hauptgruppe ist dann zum Beispiel Arsen oder Phosphor. Gut, also wenn ihr jetzt hier ein Atom in das Gitter einbringt, also den Silizium-Halbleiter dotiert, und es ist ein Atom mit 5 Valenzelektronen, dann ist da im Prinzip ein Elektron frei in diesem Kristallgitter, was keine Bindung mit einem benachbarten Siliziumatom eingehen kann. Dann spricht man von einer N-Dotierung. Also ihr habt im Prinzip ein Elektron, was sich im Gitter frei bewegen kann. Es ist im Prinzip gelöst, also es ist so schwach gebunden, dass die thermische Energie ausreicht, dass es sich frei im Gitter bewegen kann. Das Ganze könnt ihr p-dotieren, das ist entsprechend der umgekehrte Fall. Ihr bringt ein Atom ins Gitter rein, was nur 3 Valenzelektronen hat. Dann sind es die Ladungslöcher, die sich bewegen können im Halbleiter. Wenn ihr das Ganze macht, also ihr habt diese p-dotierte Schicht, da sind die Ladungslöcher vorhanden. Und im Prinzip ein Ladungsloch müsst ihr euch vorstellen wie eine Stelle, wo ein Elektron reinfallen kann. Und hier ist das N-Gebiet, wo die freien Elektronen sind. Jetzt sind hier lauter Minus und hier lauter Plus. Jetzt versteht das ja nicht so, dass das hier negativ geladen ist und das positiv, das ist neutral geladen nach wie vor. Weil ja das dotierte Element entsprechend 5 Valenzelektronen hat und das passt zu den Protonenzahl so, dass das neutral ist. Ja? Es hat nur überschüssige Elektronen, deswegen ist hier Minus markiert und hier freie Ladungslöcher, deswegen positiv markiert. Jetzt gibt es einen Effekt, den kennt ihr auch aus dem Alltag, ist Diffusion, etwas diffundiert wo rein, wenn es verschiedene Konzentrationen gibt. Also der Apfelsaft in die Milch, weiß ich jetzt nicht, ich glaube das flockt aus, aber der Milch und Kaffee, ja, das diffundiert da rein und verteilt sich homogen. Also es gibt diese Diffusionskraft, die dafür sorgt, dass jetzt die freien Ladungen hier rein diffundieren, wo die Löcher sind. Dann bildet sich erst die Spannung auf. Und es bildet sich so viel Spannung auf, bis die Kraft, die Diffusion antreibt, genauso groß ist wie die Kraft ist, die aus der Spannung resultiert, die sich dann ja nach und nach durch die Diffusion aufbaut. Und man nennt diese Spannung, die sich aufbaut, auch Diffusionsspannung, UD. Und die ist davon abhängig, natürlich von der Temperatur und wie stark ihr dotiert habt. Also die Zahl N gibt an, wie viel dotierte Atome ihr in das Gitter einbringt. Und Ni² ist im Prinzip nichts anderes wie das Produkt aus den beiden. Und man hat hier diesen Bruch drin, weil man kann das Ganze auch unterschiedlich dotieren. Hier in dem Fall wurde auch unterschiedlich dotiert, weswegen die negative Schicht länger ist als die positive Schicht. Dafür ist die dann stärker geladen. Ja, also man kann das auch unterschiedlich dotieren. Gut. Und hier links im Bild soll einfach nur dargestellt werden, dadurch, dass man es dotiert, hebt man die Energieniveaus an bzw. senkt sie ab für diese dotierten Ladungsträger, die sich frei bewegen können. Und die Energielücke wird dadurch minimiert, sodass die thermische Anregung reicht, dass die frei im Gitter sich bewegen können. Gut, so jetzt haben wir im Prinzip, ich schalte nochmal zurück, jetzt haben wir im Prinzip diesen PN-Übergang, also diese Schicht, wo sich aufgrund der Diffusion die freien Elektronen mit den freien Ladungslöchern im Prinzip paaren und somit ein Elektron schluckt sozusagen. Dadurch kommt dieses Potentialgefälle zustande. Das jetzt im Prinzip haben wir eine Diode erklärt. Genauso funktioniert eine Diode. Man hat jetzt im Material ein Potentialgefälle, im Prinzip eine Stufe, wo man ein Gewicht hochheben kann, beziehungsweise ein Photon, ein Elektron hochheben kann, was man dann nutzen kann. Oder bei einer Diode, wo im Prinzip die Elektronen in die eine Richtung das Potential runterrutschen können, aber in die andere Richtung nicht von alleine. Das ist dann die Sperrrichtung einer Diode. Ja, also im Prinzip haben wir eine Diode erklärt. Und eine Solarzelle ist nichts anderes wie eine Fotodiode, die Spannung erzeugt, wenn man Photonen induziert. Genauso wie eine Leuchtdiode eine Diode ist, wo die Elektronen das Potential runterrutschen und dabei ein Photon emittieren. Gut, aber wir interessieren uns jetzt, wie kann man da Strom draus gewinnen und haben es im Prinzip auch schon grob erklärt. Allerdings sorgt nicht jedes Photon dazu, hier so eine dauerhafte Ladungstrennung zu erzeugen. Ja, findet eine Ladungstrennung statt, dann kann das Ladungsloch zur einen Seite der Solarzelle und das Elektron zur anderen Seite der Solarzellen wandern, weil es ja im Leitungsband sich befindet. Und diese Spannung kann abgegriffen werden. Ja, das soll hier mit diesem Schaltkreis dargestellt werden. Aber nicht immer klappt das ganz gut. Es kann zum Beispiel passieren, dass sich die beiden wieder sofort rekombinieren. Ja, und dann kann man gar keine Ladung mal weiter trennen. Das ist dann im Prinzip verloren. Dann kann es passieren, dass das Photon einfach durch den Kristall durchwandert. Und das kann vor allem passieren, je dünner man die Solarzelle macht, weil das Ganze ist ein statistischer Prozess und man kann nicht immer erwarten, dass bei jedem Photon auch an jedem Atom hier eine entsprechende Ladungstrennung dann stattfindet. Und Reflexion an der Oberflächenscheibe kann auch passieren. Gut, jetzt eine Frage, damit ihr wach bleibt. Warum ist jetzt hier oben die Kontaktfläche kürzer als hier unten? Hat einen Grund, man könnte ja da oben ja auch die elektrischen Kontaktstreifen, um die Ladung abzutransportieren, um den Schaltkreis aufzubauen, könnte man ja auch kontinuierlich machen, genauso hier unten. Wenn ihr euch eine Solarzelle, ja?
Wenn dann aber kein Licht mehr reinkommt?
Ganz genau, dann habt ihr es im Prinzip abgedunkelt. Und diese Streifen, wenn ihr euch eine Solarzelle anschaut, die seht ihr. Die sind nicht mikroskopisch, sondern makroskopisch. Ja, dementsprechend würden halt die Elektronen, die hier erzeugt werden, zum nächsten Streifen nach links oder rechts wandern. Gut. Also jetzt haben wir die Ladungen getrennt über den beschriebenen Prozess. Jetzt ist die Frage, wie tut man es verschalten? Man kann offene Enden anbringen, okay, dann hat man einfach nur die Spannung. Aber es gibt keinen Stromfluss. Und wenn es keinen Stromfluss gibt, dann ist nach der Formel für die Leistung P ist gleich U mal I die elektrische Leistung 0. Das heißt, man hat eine Spannung aufgebaut, aber man nutzt sie nicht. Das ist ähnlich wie eine Batterie, die eine Spannung hat und man stellt sie einfach hin und betreibt sie nicht. Damit erzeugt man keine Leistung. Was ist, wenn wir jetzt ein Kabel, das mit einem Kupferkabel verbinden und nehmen wir jetzt mal an, Kupfer hat vernachlässigbaren Widerstand, also einen Kurzschluss machen, dann würde die Spannung sofort abgebaut werden. Die Elektronen, die hier auf der einen Seite des Halbleiters im Prinzip sich ansammeln, werden sofort wieder auf der anderen Seite, wo ja positive Spannung vorliegt, die Spannung auf Null ziehen. Das heißt, damit kann man auch keine Leistung gewinnen, weil U Null ist. Das heißt, man ahnt es schon, man braucht sowas wie einen Widerstand, um die Spannung und ein Produkt aus Strom und Spannung zu erhalten, mit dem man Leistung erzeugen kann. Das wird gleich nochmal anschaulicher, da kommen gleich noch Folien. Zunächst haben wir hier, genau, zunächst die Frage, was ist denn der theoretisch maximal erreichbare Wirkungsgrad einer Solarzelle? Ja, ist das 100%? Wahrscheinlich nicht, das wisst ihr ja. Aber wie hoch ist der denn jetzt theoretisch? Und theoretisch heißt, wir gehen von einem perfekten Schwarzkörperspektrum aus. Wir gehen davon aus, dass alle Photonen absorbiert werden. Ja, das heißt, keine Reflexion, keine Transmission. Diese alle Effekte, die vernachlässigen wir. Übrigens gilt es später in der Fertigung darum, genau diese Effekte zu minimieren, um möglichst nah an diesen Grenzwirkungsgrad heranzukommen. Aber jetzt für die theoretische Betrachtung setzen wir das alles gleich Null. Es gibt keine Rekombination und es gibt keine thermische Abstrahlung der Zelle. Das heißt, die kühlt nicht aus. Das ist ja wieder selbst ein schwarzer Strahler. So, und um diesen Grenzwirkungsgrad auszurechnen, nimmt man die Energie, die einstrahlt. Und hier sieht man nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, TO4-Gesetz, das kennt, denke ich, jeder, wie stark die Sonne strahlt auf der Erdoberfläche, weil hier im Verhältnis gesetzt worden ist, die Atmosphäre von der Sonne, wo die Photonen emittiert werden, zum Abstand bis zur Erde. Ja, also je weiter weg die Erde ist, desto schwächer wäre ja auch das Sonnenlicht. Beim Pluto ist die Sonne im Prinzip vernachlässigbar hell, also ziemlich dunkel mit anderen Worten. Und bei der Erde kommt noch einiges an, je näher ihr an der Sonne seid, desto mehr Energie könntet ihr auch einfangen. Also die Sonnenenergie, im PS steht die Sonnenstrahlleistung drin, hier auf der Erdoberfläche. Und die elektrische Leistung, die wir nutzbar machen können, die müssen wir ja ins Verhältnis setzen, um den Wirkungsgrad auszurechnen, zur verfügbar stehenden Energie. Also das ist die Energie, die die Solarzelle theoretisch erreichen soll, PL. Und das ist die Energie, die die Solarzelle bekommt vom Sonnenlicht. Gut, hier unten die Formel, die gestaltet sich etwas komplizierter. Da steckt drin das Strahlungsspektrum vom schwarzen Strahler, was die Sonne abstrahlt. Das versteckt sich hier in der Funktion vom spektralen Photonstrom. Das ist nichts anderes wie diese Kurve vom schwarzen Strahler. Allerdings nicht komplett über die Kurve integriert, sondern wir fangen an ab einer gewissen Frequenz. Eine Grenzfrequenz, weil wenn das Photon eine niedrigere Frequenz hat als die Grenzfrequenz, dann reicht das ja nicht aus, um die Energielücke zwischen Valenz und Leitungsband zu überwinden. Das heißt, Photonen, die langwelliger sind, also eine niedrigere Frequenz haben, die hätten nicht genügend Energie, um ein Elektron anzuregen. Also integrieren wir erst ab Nü Grenzwert. So, wenn man das Ganze durcheinander teilt und hier steht jetzt auch explizit nochmal ein bisschen etwas genauer hingeschrieben, die Funktion vom Photonenspektrum, das ist nichts anderes wie wie ein paar Konstanten und die Verteilungsfunktion in Rohform. Und um das Integral zu lösen, das sind jetzt mehrere Seiten Rechenweg, ich habe es mir auch nicht angeschaut, aber im Prinzip geht das so, kann man mit verschiedenen Vereinfachungsschritten und einer Taylor-reinen Entwicklung dann den Grenzwirkungsgrad ausrechnen. Wo der liegt, sehen wir gleich. Aber vielleicht ist jetzt erstmal eine Grafik angebracht, um das nochmal kurz zu erläutern. Wir haben jetzt angenommen, betrachtet jetzt nur mal die rote Kurve und die schwarze Kurve. Wir haben jetzt angenommen, die Solarzelle besteht aus einem bestimmten Material, in dem Fall Germanium. Photonen können ab einer Energie von ungefähr 0,7 Elektronenvolt die Bandlücke überqueren, weil die Bandlücke 0,7 Elektronenvolt beträgt. Dann sagen wir, wenn so ein Photon auftritt, wird es komplett absorbiert, theoretisch. Also 100% von der schwarzen Kurve, wir sitzen genau auf dem gleichen Wert, jedes einfallende Photon aus dem Sonnenlichtspektrum, schwarze Kurve, wird genutzt, deswegen deckungsgleich mit dem roten Punkt. Wenn jetzt allerdings das einfallende Photon eine höhere Energie hat, ja, sprich hier in dem Diagramm weiter rechts auf der X-Achse, dann hat das ja mehr Energie als die eigentliche Bandlücke. Das heißt, es wird auch angehoben, aber nicht die komplette Energie des Photons kann genutzt werden. Das heißt, ein Teil geht dann in Wärme über. Warum steigt denn die Kurve dennoch an? Ganz einfach, weil die Intensität der einfallenden Photonen steigt. Es treffen mehr Photonen hier für den Punkt, es treffen einfach mehr Photonen auf. Und zwar, es treffen mehr auf, obwohl es kann aber trotzdem nicht mehr die komplette Energie genutzt werden. Deswegen ist der Punkt niedriger als die schwarze Kurve, aber dennoch höher als der vorhergehende, weil die Intensität zugenommen hat. Aber summa summarum ergibt sich dann so ein abfallenden Ast und wir können von diesem ursprünglichen Spektrum der Sonne, schwarze Kurve, nur die Fläche hier unter der roten Kurve nutzen. Und das gibt uns ja dann den Grenzwirkungsgrad an, den theoretisch erreichbaren. Das hängt jetzt natürlich vom Material ab, deswegen wurde jetzt nicht explizit die Zahl gesagt. Also für Germanium ist der sicherlich, man sieht es schon grafisch, geringer als wenn man Silizium nimmt. Das ist auch der Grund, warum die gängigen Solarzellen aus Silizium bestehen, weil einfach die grüne Kurve mehr abdeckt von der schwarzen. Und dementsprechend für Halbleiter mit noch höheren Bandlückenenergien, wie zum Beispiel hier amorphes Silizium, hydrogenisiert, was das heißt, da kommen wir nachher auch noch zu, da ist die Grenzfrequenz einfach höher. Gut, was bedeutet das für den Wirkungsgrad? Wenn ihr Germanium habt, dann habt ihr einen theoretisch erreichbaren Wirkungsgrad von knapp 40%, bei Silizium wäre es etwas über 40%. Ja, hier auf der Y-Achse ist jetzt einfach der Wirkungsgrad eingetragen, wenn man die Integrale hier von den Flächen ins Verhältnis setzt. Und das ist nichts anderes wie P elektrisch durch P Sonne. Und hier muss man kein kompliziertes Integral machen für das Sonnenspektrum, weil dieses Boltzmann-Gesetz ja schon die gesamte Strahlungsleistung ergibt. Deswegen ist das Integral hier nicht erforderlich, weil das macht es so schön einfach und schön zu rechnen in dem Fall. Aber hier bleibt uns das nicht erspart für die elektrische Leistung, weil wir nur einen Teil des Spektrums haben. Okay, also die Wirkungsgrade theoretisch erreichbar etwas über 40%. Für eine Solarzelle, die nur aus einem Stoff besteht. Okay. So eine Solarzelle aus Silizium herzustellen, ist ein komplizierter Prozess, weswegen auch so eine Solarzelle recht teuer ist und auch entsprechend bei der Herstellung viel Energie benötigt. Hier in der Tabelle ist jetzt einfach mal aufgetragen, was die Produktionsschritte sind. Und es ist auch so aufgetragen, dass man es von oben nach unten runterlesen kann. Also im Prinzip steckt hier noch nicht mal drin, wie viel Energie es braucht, das Silizium abzubauen. Der erste Posten ist, ich bin zu weit weg mit der Maus, der erste Posten ist, aus dem Rotsilizium reineres Silizium zu bekommen. Wenn man das abbaut, ist ja da alles Mögliche drin. Ja, ähnlich wie bei anderen Metallen, die man abbaut. Also erstmal ein Prozess, bei dem man Rohsilizium erhält, mit 98%iger Reinheit. Kostet schon mal einen Haufen Energie. Die Energie, was hier einen Haufen bedeutet, zu der Bewertung kommen wir anschließend. Vielleicht erstmal hier nochmal vorlesen, was die nächsten Schritte sind. Das muss dann noch mal, das wird dann nochmal aufgelöst in Salzsäure, kostet auch wieder Energie. Dann wird das destilliert, das heißt verdampft. Einfach, warum verdampft man das dann nochmal? Einfach aus dem Grund, um es noch reiner zu bekommen, weil dann kann man noch mehr abtrennen, Silizium von anderen Stoffen, die hier in den Prozess hier am Anfang nicht möglich waren, abzutrennen. Also man tut das dann im Prinzip nach den Bestandteilen verdampfen und rausdestillieren. Und dieses Destillat, aus dem muss ja wieder dann Silizium gewonnen werden, weil das jetzt hier Silizium, ich weiß nicht, wie die korrekte chemische Bezeichnung ist, ja. Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Jedenfalls daraus muss man wieder das reine Silizium bekommen. Dafür wird das Siemens-Verfahren verwendet. Dann wird das in einen Block gegossen. Das sind dann diese, das sieht aus wie Würste. Aus den Würsten werden dann die Wafer geschnitten. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Ich sage jetzt Würste, weil das so aussieht. Also stellt euch vor, eine Wurst wird in Scheiben geschnitten, in ganz dünne runden Scheiben. Und der Einkristall, der erzeugt wird, in diesem Blockgießschritt, ist im Prinzip ein gezüchteter Einkristall.
Die Kristallzüchter haben in dem einen Seminarraum sowas stehen.
Haben sie sowas stehen?
Ja.
Ich glaube im Erdgeschoss, oder?
Ja.
Oder, ja. Also wer sich interessiert, der kann ja mal nachschauen. Oder auch im Internet einfach Siliziumblock eingeben. Aus dem werden dann die Wafer rausgeschnitten. Dünne Scheiben rausgeschnitten. Dünne Scheiben heißt hier 200 bis 300 Mikrometer. Und bei dem Prozess entstehen auch nochmal hohe Verluste, weil einfach was zu Bruch geht und es nicht perfekt ist. Das, was verloren geht, muss man nicht wegschmeißen, aber das muss man, das wird dann hier oben wieder reingesteckt und wird dann nochmal durchprozessiert. Okay, dann gibt es die Dotierung, die ist natürlich auch vonnöten, wie wir gerade gesehen hatten. Das kostet auch nochmal Energie und die Modulherstellung, das alles zu einem Modul, zu einem fertigen Modul herzustellen. So, dann kommt jetzt eine Energie in der Summe raus. So, jetzt wollen wir mal die Energie ein bisschen bewerten. Wurde das hier gemacht? Ja, das wurde hier gemacht. Also es wurde geschaut, wie viel leistet denn eine Solarzelle denn dann überhaupt an Energie in Deutschland? Und wenn man hier schreibt in Deutschland, dann muss man die Sonnenstunden in Deutschland nehmen. Also man rechnet dann so von 1000 Arbeitsstunden, wo die Solarzelle arbeitet. Das Jahr hat 9000 Stunden und entsprechend nur 1000, weil es ja Abdunklung gibt in der Nacht, dann ist die Sonne nicht immer im optimalen Stand. Und dann haben wir in Deutschland noch die Sache, wir kriegen nicht die volle Sonnenenergie ab. Das merkt jeder, der in Urlaub fährt und mal in südliche Regionen, dort ist die Atmosphäre dünner und dementsprechend die Intensität höher. Also AM 1,5 ist im Prinzip, bedeutet Atmosphäre mal 1,5, es wird der 1,5-fache Weg durch die Atmosphäre zurückgelegt in Deutschland, weil die Sonne schräg einfällt und nicht von oben. Und dann dauert, wenn man das alles berechnet und berücksichtigt und auch einen Wirkungsgrad von 15% annimmt von der Solarzelle, weil der theoretisch erreichbare 40% Wirkungsgrad wird aufgrund von Rekombination, Reflexion etc., alles was wir vernachlässigt hatten, nicht erreicht, dann dauert es 5 Jahre, bis die Solarzelle die Energie wieder reingespielt hat, diese bei der Produktion hier durch diese Prozesse benötigt hatte. Wisst ihr, was der Erntefaktor ist? Hattet ihr das schon in der Vorlesung? Gut. Dann vielleicht nur noch ganz kurz gesagt, das würde bedeuten, auf eine Zeit von 20 Jahren gesehen, hat die Solarzelle die vierfache Energie erzeugt, die sie bei der Herstellung benutzt hat. Und man setzt bei Solarzellen oftmals 20 Jahre an, wobei sie danach ja noch weiterhin funktionieren, aber über die Zeit werden sie immer schlechter im Wirkungsgrad aufgrund von Defekten im Gitter, die entstehen, Kratzer im Modul, also in der Oberflächenglasschicht, was dann zu mehr Reflexionen führt etc. Deswegen sagt man, 20 Jahre ist so die Arbeitszeit einer Solarzelle und dann ergibt sich ein Erntefaktor von 4. Gut, also der ganze Prozess, um diese hohe Reinheit zu gewinnen, ist energetisch sehr aufwendig und dementsprechend teuer sind die Module. Da gibt es jetzt eine Lösung. Ich will es noch nicht vorwegnehmen. Vorher will ich nochmal über eine Problematik sprechen, warum wir denn so eine dicke Siliziumschicht von 200 Mikrometer oder 300 Mikrometer denn benötigen. Das Problem ist, Silizium ist ein indirekter Halbleiter. Das bedeutet, die Elektronen aus dem Valenzband, um vom Valenzband ins Leitungsband zu gelangen, müsste man die Energie hochspringen. Der kürzeste Weg ist allerdings die hier. Und die Energie hier bis ganz oben, die kann nicht aufgebracht werden durch ein Photon. Das Photon hat einfach im Lichtspektrum zu wenig Energie. Um von hier nach hier zu springen, ist ein Impuls. Vektor K kennt jemand? Kennt jeder? Reziproker Impuls. Ist ein Impuls vonnöten, damit dieser Prozess überhaupt erlaubt ist. Dieser Impuls, ein Photon hat einen Impuls, ja, aber dieser Impuls vom Photon ist viel zu gering, um den Impuls mitzubringen, um von da nach da zu springen. Dieser Impuls wird vom Gitter genommen. Es gibt ja Gitterschwingungen, Phononen, die haben Impuls. Und wenn gerade mal eine Gitterschwingung zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann kann das Photon, was ein Elektron anhebt, auch noch das Phonon aus dem Gitter mitnehmen, um diesen Impuls zu haben, damit die Energie ausreicht, um nach da zu springen. Weil nach da reicht es ja nicht. Gut, das heißt, der Prozess wird statistisch unwahrscheinlicher, weil das Phonon noch benötigt wird. Deswegen gibt es auch die Transmission durch die Solarzelle, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess stattfindet, entsprechend gering ist. Wenn man jetzt es schafft, einen direkten Halbleiter zu verwenden oder aus Silizium einen direkten Halbleiter macht, das ist dann amorphes Silizium, aber komme ich gleich nochmal zu, was das genau ist, dann hat man Glück, dass das Leitungsband direkt also die niedrigste Stelle des Leitungsbandes vom Energiespektrum direkt über dem Maximum des Valenzbandes liegt. Und in dem Fall wäre kein zusätzlicher Impuls nötig. Das heißt, kein Phonon. Das heißt, der Prozess findet viel, viel wahrscheinlicher statt und man könnte die Siliziumschicht wesentlich dünner machen als die 200 Mikrometer und somit wesentlich an Kosten einsparen. Ja? So, also man kann dünne Schichten verwenden. Amorphes Silizium heißt einfach, es ist kein Silizium im Einkristall. Das bedeutet, der Herstellungsprozess wird dadurch auch nochmal einfacher. Ihr müsst kein Einkristall züchten. Ihr nehmt einfach Silizium. Amorph heißt, es ist einfach, es hat nicht immer Viererbindungen, dann ist mal eine Bindung offen und es ist einfach kein Einkristall, es ist chaotisch angeordnet. So, aber die Absorptionslänge ist im Mikrometerbereich und nicht mehr im mehreren hundert Mikrometerbereich. Somit kann man dünnere Schichten nehmen, wie gesagt, okay. Und die Reinheitsanforderungen sind geringer. Ja, wenn das Photon so schnell absorbiert wird, dann braucht das Silizium auch nicht so rein zu sein, weil, ja, stellt euch vor, nochmal im umgekehrten Fall, ihr habt eine dicke Schicht und es wird erst nach 1000 Atomlagen im Kristallgitter absorbiert. Wenn der unrein wäre, der Kristall, dann würde es auf dem Weg garantiert auf eine Stelle treffen, wo es vorher schon irgendwie geschluckt wird, ohne dass man daraus einen Nutzen zeugen kann. Aus einer Störstelle, ein Fremdatom, was nicht reingehört, aus einer Verunreinigung. Wenn ihr jetzt allerdings die dünne Schicht habt, okay, gut, dann könnt ihr Verunreinigung wesentlich mehr in Kauf nehmen. Ja, weil es wird ja recht bald absorbiert und läuft nicht durch viele Schichten durch. Okay, amorphes Silizium. Ah, hier haben wir ein Bild, so sieht das aus, ziemlich chaotisch und man hat so freie Bindungen, die sich dann im Kristallgitter nicht mehr kein Partner finden und die stören natürlich bei dem Betrieb einer Solarzelle. Und das sind dann auch so Rekombinationszentren, deswegen tut man die sättigen mit Wasserstoff. Also wenn man dann, deswegen spricht man auch von hydrogenisiertem amorphen Silizium, also deswegen die Doppelpunkt H dahinter. Man tut diese Bindungen sättigen, damit die keinen negativen Effekt haben. Gut, hat allerdings einen Nachteil. Erstmal das amorphe Silizium selbst hat einen schlechteren Wirkungsgrad als das hochreine, auch wenn es wesentlich günstiger ist und da natürlich wieder viele Vorteile hat. Wenn ihr irgendwo am Weihnachtsmarkt, ich weiß nicht, ich habe das vor ein paar Jahren mal gesehen, da gab es so Helikopter, Holzhelikopter mit einem Rotor oben und da hat man vielleicht noch eine Solarzelle dabei, so eine kleine, damit er sich dreht und das Ganze kriegt man nachgeschmissen für ein paar Euro. Dann ist das eine Solarzelle nicht aus hochreinem Silizium, sondern das wird eine Amorphe sein, eine billige Solarzelle. Mit niedrigem Wirkungsgrad, aber für viele Anwendungen reicht das ja aus. Und wäre mal ganz interessant zu wissen, wie dann der Erntefaktor aussieht. Bestimmt etwas höher, aber die Effektivität ist geringer. Manchmal hat man ja auch nur eine begrenzte Fläche zur Verfügung, wie zum Beispiel auf dem Dach, um Strom zu erzeugen. Wenn man da amorphe Solarzellen hinmacht, ist das vielleicht wesentlich günstiger. Aber da kommt ja kaum was bei rum. Aber um so einen Holzhelikopter anzutreiben, reicht das allemal. Gut, also, Wirkungsgrad ist schlechter. Und in den ersten Betriebsstunden brechen diese Bindungen mit dem Wasserstoff teilweise auf. Das hat man noch nicht vollständig verstanden, aber ein paar von diesen Wasserstoffatomen sind anscheinend dann auch bedingt durch Nachbaratomen vom Gitter dann nicht so stark gebunden. Wovon das jetzt genau abhängt, kann ich euch leider nicht sagen, und lösen sich. Und wenn die sich lösen, dann wird die Solarzelle, weil sie wieder Rekombinationszentrum bietet, schlechter. Das heißt, in den ersten Stunden, wo sich die lockeren Wasserstoffatome lösen, in den ersten Betriebsstunden sinkt nochmal der Wirkungsgrad um 20%. Also von den 10 nochmal 20% abziehen. Ist nicht minus 10, das ist halt irgendwas bei 8 dann. Gut. So, und jetzt ist natürlich die Idee, wenn man nur einen Teil des Sonnenspektrums nutzen kann und alle Photonen, die die Bandlückenenergie nicht haben, durch den Kristall transmittieren, dann könnte man ja im Prinzip eine Solarzelle schichten aus mehreren Materialien, sodass man im Prinzip auch noch die transmittierten Photonen einfängt. Das heißt, man macht erstmal eine Solarzelle mit einer hohen Bandlücke zwischen Valenzband und Leitungsband. Da werden dann die höherenergetischen Photonen, blaues Licht, wird dann alles, kann genutzt werden. Aber rotes Licht oder niederenergetisches Licht, was nicht genügend Energie hat, um entsprechendes Photon anzuregen, würde transmittiert werden. Und das kann dann im Prinzip anschließend in einer nächsten Schicht, bestehend aus einem anderen Halbleiter mit niedriger Bandlücke, genutzt werden, um dort nochmal eine Spannung zu erzeugen. Das Ganze, kann man sich vorstellen, wird dann technisch aufwendiger und auch wesentlich teurer, aber es funktioniert und kann den Wirkungsgrad immens nach oben treiben. Hier ist ein Beispiel für eine vierfach gestapelte Zelle. Ihr würdet im Prinzip jetzt die rote Kurve ausnutzen und der Wirkungsgrad von der ganzen Geschichte, das geht dann Richtung 80%, 85% Wirkungsgrad, den dann diese gestapelte Solarzelle hätte. Allerdings wesentlich, wesentlich teurer wegen dem Fertigungsaufwand. Gut, deswegen ist die Idee folgendermaßen heranzugehen. Man nimmt eine Solarzelle, jetzt eine Stapelzelle, eine teure Zelle, macht davon allerdings nur eine sehr kleine, um die Kosten im Rahmen zu halten. Die Kosten gehen mit der Fläche. Und das Licht bündelt man mit einer Linse, ist ein kleiner Aufwand, aber die Linsen sind ja im Prinzip, können recht billig sein, die könnten ja auch aus Plexiglas sein. Okay, da hat man auch wieder ein bisschen Verluste durch Reflexion und Absorption, weil es gibt keine 100% Transmission im Material. Könnte man das Licht dann bündeln auf diesen kleinen Fleck? Dementsprechend wäre die Lichtintensität auf diesem kleinen Fleck höher. Das Ganze funktioniert auch. Das kann man so machen, jetzt nach dem Prinzip, oder auch hier wie in dem linken Bild, ähnlich wie so eine Satellitenschüssel elektromagnetische Wellen bündelt, kann man eine Parabolschüssel auch nehmen als Parabolspiegel im optischen Bereich, um dann die Photonen auf einen kleinen Fleck zu bündeln. In dem Fall wäre dann die Solarzelle da, wo der Empfänger einer Satzschüssel dann sitzen würde. Gut, jetzt hat man das Licht gebündelt, die Konzentration erhöht. Allerdings muss das Ganze gekühlt werden, weil es gibt noch ein Problem. Je heißer eine Solarzelle wird, desto niedriger wird der Wirkungsgrad. Wenn ihr eine Solarzelle kauft und da wird angegeben, die hat so und so viel Watt bei einer Sonneneinstrahlung, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie normiert ist, ob das dann auf Deutschland bezogen ist, dann gilt das für eine Temperatur von 25 Grad. Wenn ihr im Sommer auf der Solarzelle dann Temperaturen von 50 Grad habt, dann erreicht ihr diese angegebene Leistung nicht aufgrund dessen. Also das Ganze muss dann auch gekühlt werden. Der Effekt macht sich ja dann erst recht bemerkbar, wenn man das ganze Licht dann noch bündelt. Und es wird direktes Sonnenlicht nötig. Warum wird das nötig? Diffuses Licht kann nicht mehr genutzt werden. Diffuses Licht kann nicht mehr auf diesen Punkt fokussiert werden. Das meiste diffuse Licht, weil es ja diffus ist und aus allen Richtungen kommt, bei einer normalen Solarzelle ist das egal, die nutzt das auch, wenn das Photon von der Seite kommt, aber hier würde diffuses Licht nicht fokussiert werden auf einen Punkt und ganz viel diffuses Licht einfach hier rundherum dann im Prinzip hingestreut werden, wo sich gar keine Solarzelle dann befindet. Das heißt, direktes Sonnenlicht wäre gut, ohne Nachführung, weil die Sonne wandert, angenommen die wandert jetzt weg, ja dann fokussiert der Parabolspiegel ja auch nicht mehr exakt auf die Mitte. Es reicht schon eine leichte Verkippung, dass der Fokuspunkt komplett verschwindet. Ich glaube, es entsteht überhaupt kein Fokuspunkt mehr. Man kann sich jetzt mal einfach konstruieren, man malt sich einen Parabolspiegel hin, parallele Linien zur Parabolachse werden alle fokussiert auf einen Punkt. Aber wenn ihr jetzt mal schräg einfallende, geradlinige Linien macht, dann seht ihr, die werden irgendwo hin reflektiert, aber ja nicht auf den Punkt, wo es hin soll. Deswegen eine exakte Nachführung ist nötig, was auch wieder den Aufwand erhöht. Hier sieht man mal was vom Fraunhofer-Institut, die haben ja solche Module mal entwickelt, so Prototypen, um das Prinzip zu zeigen. Solarzelle steckt in diesem Kasten, hier oben, das sind einfach einzelne Linsen, die dann auf die entsprechenden Stapelzellen bündeln. Gut, und hier unten rechts in dem Bild seht ihr, wie viel von dem Licht in Deutschland diffuses Licht ist, was eine Solarzelle nutzt. Und zwar diffuses Licht, hier dunkel angedeutet, und direktes Licht hell angedeutet. Also erstmal ist ja klar, über die Jahreszeiten hier auf der X-Achse, im Winter kommt weniger Licht an als im Sommer. Deswegen schon mal hier diesen Verlauf, den groben Verlauf. Dann gibt es Tage, fangen wir mal hier im Winter an, Januartage, Da ist es bewölkt und dunkel, da habt ihr nur diffuses Licht. Aber das kann in der Solarzelle auch genutzt werden. In einer herkömmlichen. So. Dann gibt es Tage, da scheint im Winter die Sonne, dann habt ihr hier einen Balken oben, einen Peak. Ja, wenn er früher rum ist und wird es langsam Sommer, dann steigen auch die Sonnentage. Das heißt, das direkte Licht nimmt zu und ist auch wesentlich stärker wie das diffuse Licht. Aber nach wie vor, das diffuse Licht hat immer noch einen hohen Anteil. Und wenn man es über das Jahr summiert, ist das nicht gerade wenig. Das macht ja normale Solarzellen ja auch nochmal, lässt sie nochmal besser abschneiden im Vergleich zu Stapelzellen aufgrund dieses Effekts. Also ein Argument für einfache Solarzellen. Was nützt einem der tollste Wirkungsgrad, wenn man das alles hier unten nicht nutzen kann? Und zu Solarzellen gibt es noch andere Techniken, wie man Ladungen trennen kann und nutzbar machen kann. Ein weiteres ist die sogenannte Kretzelzelle, benannt nach dem Herrn Kretzel. Der hat nämlich festgestellt, dass man das auch mit Farbstoffen machen kann. Das ist dann im Prinzip ein Effekt, der heißt, geht so Richtung Photosynthese etwas. Ihr habt ein Farbmolekül schluckt Licht. Also genauso wie ein Blatt. Alles Licht schluckt, außer grün, wenn es grün ist, weil ihr seht ja grün. Ja? Der Rest wird geschluckt und für die Photosynthese genutzt. Hier in dem Fall, ich weiß nicht, welche Wellenlänge der jetzt im Prinzip absorbiert, aber dieser Farbstoff schluckt ein Photon aus einem bestimmten Wellenlängenbereich und sorgt dafür, dass dieses Molekül angeregt wird. Jetzt ist das im Prinzip auch wieder wie so eine Stufe. Jetzt ist es angeregt, hat ein Potenzial. Jetzt muss man nur dafür sorgen, dass die angeregten Elektronen in diesem Molekül abgegriffen werden, um die erhaltene Spannung zu nutzen. Also das Grundprinzip Spannungstrennung ist das gleiche, aber wie das vonstatten läuft, ist dann doch ziemlich etwas anders. Hier oben seht ihr es im Querschnitt. Es gibt im Prinzip zwei Elektroden, Anode und Kathode. Ihr habt den Farbstoff drin und ihr habt Titaniumoxid, was ein Halbleiter ist. Jetzt wird der Farbstoff angeregt durch ein Photon. Der angeregte Farbstoff hat jetzt dieses Elektron, was sich oberhalb des Leitungsbandes vom Titaniumoxid befindet. Somit kann das ohne Mühe ins Titaniumoxid rein und dort abtransportiert werden. Ups. So, jetzt ist der Farbstoff wieder abgeregt und hat das Elektron abgegeben, bräuchte wieder ein neues Elektron. Das wird im Prinzip über Prozesse im Elektrolyten, über Jod nachgeführt. Ja, also das Farbstoff hätte gern wieder ein Elektron, und zwar lieber als das Jod, dann nimmt sie es vom Jod, und das Jod hat es lieber als hier das Material oben an der Kathode, dann nimmt sie es von der Kathode. So, bis das Farbstoffmolekül wieder angeregt wird, wieder ein Elektron hat, was es an den Halbleiter abgeben kann, weil der ja seine Bandlücke unterhalb hat von der Energie des angeregten Elektrons im Farbstoff. Und das kann dann wieder abtransportiert werden. Und somit hat man die Ladungstrennung. Gut. Das zur Kretzelzelle, ja?
Noch eine Frage zu dieser Kretzelzelle.
Ja.
Und zwar, da steht ja jetzt...
Ups, Entschuldigung, bin hier auf den Scrollbalken gekommen. Na, das will gar nicht mehr zurück. Oder lädt er? Das Netbook ist nicht der schnellste. Ah, guck, jetzt macht er mehrere Seiten. So,
und zwar ja. Steht da jetzt, dass die Lebensdauer von dem Farbstoff ja begrenzt ist.
Ach so, ja, ja.
Ist ja klar. Kann man den dann wechseln? Also wie ist denn dieser Farbstoff in dieser Zelle drin? Weil wenn das jetzt, sagen wir mal, da ist in der Lösung, dann könnte man ja die Lösung ablassen und einfach neuen Farbstoff reinkippen.
Also vom
Prinzip... Was ja im Prinzip dann die Lebensdauer von der Zelle an sich wieder erhöht.
Also die Grafik ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Man macht das so, man nimmt eine Anode einfach aus Metall. Dann dieses Titaniumoxid, das ist eine dünne Schicht, hier sieht das jetzt so dick aus, eine dünne Schicht, die man dann aufträgt. Dann tut man den Farbstoff im Prinzip obendrauf. Ich glaube nicht, dass Titaniumoxid transparent ist. Das heißt, das Photon müsste auf den Farbstoff treffen, der im Prinzip Kontakt zum Titaniumoxid hat, aber jetzt nicht so weit drin sitzt, wie das Bild das jetzt suggeriert. Ich nehme an, da würde kein Photon mehr ankommen. Das heißt, Man könnte im Prinzip oben auf diese Titanium-Oxid-Schicht das auftragen, den Farbstoff. So, dann der Elektrolyt, das ist was Flüssiges und sind verschiedene Materialien, sehe ich hier gerade gelöst. So im Detail weiß ich das jetzt auch nicht, was da noch. Hier ist was von Kalium. Genau, hier ist der Elektrolyt, das ist flüssig und da oben wieder eine Graphitschicht. Da könnte man im Prinzip Graphit nehmen und auch ganz dünn im Prinzip das wie anmalen. Ja? Deswegen macht das ja alles auch so günstig, weil die Materialien nicht teuer sind. Allerdings steht hier Lebensdauer Farbstoff. Der Farbstoff, der zerfällt mit der Zeit, genau. Und Versiegelung Elektrolyt. Damit ist gemeint, dass man das Ganze dicht hält, versiegelt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Probleme gibt, dass das chemisch irgendwie, so genau kann ich jetzt nicht sagen, dass das chemisch irgendwie Dichtungen da angreift. Ich weiß es nicht, was jetzt genau, aber Versiegelung müsste meinen, das zusammenzuhalten. Okay. Genauer kann ich es leider nicht sagen.
Also kann man nicht einfach den Farbstoff abkratzen und neuen?
Sicher gibt es da ganz gewiss Recyclingmöglichkeiten. Inwiefern sich das lohnt, weil die Kosten für neue vielleicht günstiger werden, weiß ich nicht. So ist es ja mit fast allem. Recycling lohnt sich meistens dann, wenn die Stoffe, die man verwendet hat, recht teuer waren. Und bei Billigsachen, so wie man das so Plastikspielzeug aus der Junior-Tüte, das wird bestimmt nicht recycelt. Ja, so, also hängt immer davon ab, wie werthaltig die einzelnen Sachen sind. Jedenfalls ist es insgesamt wesentlich günstiger aufgrund der günstigen Materialien und dem günstigen Herstellungsprozess. Und man hat auch keine giftigen Prozesse bei der Herstellung. Macht das Ganze ja auch interessant. Aber das ist jetzt nur so, das ist eine Sache, da wird dran geforscht. Das kann man sich jetzt nicht kaufen, um es aufs Dach zu machen. Vielleicht ist das was für die Zukunft. Aber jedenfalls gibt es Überlegungen darüber hinaus, über den normalen Halbleiter-Solarzellen. Gut, bei den Halbleiter-Solarzellen haben wir ja gesagt, das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Diode. Und wer ein bisschen mit Elektronik zu tun hat oder vielleicht eine Vorlesung da schon gehört hat, der wird diese Kurven kennen. Das sind im Prinzip Kennlinien von Dioden. Betrachtet jetzt nur mal die unterste Kennlinie der Diode. Hier steht E gleich 0 Watt pro Quadratmeter. Das heißt einfach, es fällt da kein Licht drauf. Das heißt, das wäre eine Kennlinie einer herkömmlichen Diode. Wenn ihr an diese Diode eine Spannung anlegt, ja, dann ist immer die Frage, wie rum legt ihr die Spannung an? In Durchlassrichtung oder in Sperrrichtung? In Sperrrichtung, das wäre eine negative Spannung, da erzeugt ihr pro Spannung im Prinzip keinen Strom oder nur sehr geringe Ströme. Diese Ströme nehmen zu, je höher die Spannung aufträgt, bis zu einem Punkt, wo der Strom einfach durchbricht. Ja, also man wird hier hinten dann auch von Durchbruchbereich sprechen, ja, wo die Durchbruchsspannung erreicht wurde. Man kann jetzt keine diskrete Linien hier einzeichnen, wo ist die Durchbruchsspannung. Jedenfalls, irgendwann bricht halt der Strom durch. Wenn die Spannung groß genug ist, dann reicht das Potenzial, also das elektrische Potenzial, was er anlegt, aus, um diese Stufe zu überwinden. So, und dann gibt es auch die andere Seite, wenn die Spannung in Durchlassrichtung anlegt, ja, okay, dann würden ja die Ladung einfach diese Stufe runterfließen. Und das geht ziemlich simpel. Ja? Da reichen kleine Spannungen aus und dann fließt da schon schön der Strom durch. So, und die Solarzelle bedient im Prinzip hier oben den Bereich, natürlich mit der Betrachtung, dass auch Licht drauf fällt, zumindest am Tag, bis zu den 1 Kilowatt pro Quadratmeter. Das ist eine Zahl, die sollte man sich, denke ich, merken, weil also kann es gut sein, dass das in der Prüfung, ich bin ja öfters Beisitzer, wird immer ganz gern gefragt. Wie hoch ist denn jetzt die Energie, die in Deutschland pro Quadratmeter in Berlin, in Frankfurt ankommt am Boden von der Sonne? Und das ist 1 Kilowatt pro Quadratmeter, immer ganz gut zu behalten. So, also gibt ja, also die Solarzelle wird ja tagsüber betrieben, jedenfalls bei Licht, ja, und dann geben sich diese Kennlinien. Gut, jetzt zoomen wir mal in diesen relevanten Bereich rein, weil ja die Solarzelle, die wird nur im Durchlass Richtung betrieben, also diesen oval umkringelten Bereich, da zoomen wir jetzt mal ran. Und hier im rechten Bild seht ihr, wie das Ganze muss man zurückschalten, diese Schulter hier, wie das Ganze aussieht. Ja? Strom auf der Y-Achse und die Zellspannung auf der X-Achse. Die Fälle, maximale Zellspannung, null Strom, wäre im Prinzip der Fall, den wir vorhin betrachtet haben, mit den offenen Enden. Wir haben maximale Spannung, aber kein Strom kommt durch. Das ist der Punkt, wo die Kurve hier die X-Achse durchschreitet. Ja, also hier. Hier oben der Fall, null Zellspannung, aber maximaler Strom ist der Fall, wenn ihr einen Kurzschluss macht. Ja, dann habt ihr diesen Strom hier oben und keine Spannung. So, und jetzt wollen wir natürlich schauen, wie können wir die Leistung maximieren, also das Produkt aus U mal I. Und das Produkt aus U mal I ist maximiert, wenn die Fläche hier in dem Graphen, die U mal I ja entspricht, die größte ist. Und die ist die größte für einen Punkt, den man MPP nennt, Maximum Power Point. Und bei dem Punkt sollte man die Solarzelle betreiben, weil dort die meiste Leistung abgegriffen werden kann. So, wie erreicht man den Punkt? Wurde hier nicht erklärt, kommt das gleich noch? Vielleicht, ich nehme es schon mal vorweg, falls es nicht mehr kommt, indem man entsprechend einen Lastwiderstand einfügt. Ja, dann kann der Strom nicht mehr einfach durch den Kurzschluss fließen, aber es wird eine Spannung und die Spannung ist nicht mehr maximal, weil ein Teil der Spannung an diesem Widerstand abfällt. Ja, und somit kommt man an diesen Punkt. Da gibt es auch einen schönen Praktikumsversuch im Institut für angewandte Physik zu. Und zwar sieht das so aus, man hat Solarzellen, man hat eine Lampe, die da drauf leuchtet und das ist alles verbunden, dass man das mit Bananenstecker verbinden kann, also hier auf dem Brett dann verbinden kann und dann entsprechende Schaltungen da einsetzen kann mit diesem Widerstand, um zu experimentieren, um diese Kurve hier zu messen. Ja? So, und dann hat man folgende Schaltung, man hat die Zelle, die Plus- und Minuspol hat, ich schalte mal kurz zurück, also hier rot und blau, so, und dann macht man folgende Schaltung mit diesem Widerstand, und misst I und misst U. Natürlich muss man das so verschalten, man kann es nicht andersrum verschalten, weil ihr wisst ja sicherlich, ein Ampermeter hat einen Widerstand von nahezu null und ein Voltmeter hat einen Widerstand von nahezu unendlich, also einen sehr hohen Widerstand. Das heißt, darüber fließt kein Strom, wenn ihr das Voltmeter hier hinschaltet, dann kommt ja gar nichts mehr. Also mit der Schaltung könnt ihr im Prinzip ausmessen, wie hoch ist Strom und Spannung für verschiedene Widerstände. Einfach den Widerstand ersetzen oder wenn ihr da einen Drehregler habt, einfach den Widerstand variieren und dann U und I messen. Und dann haben das ein paar Praktikanten gemessen und dann kommt dann diese Messpunkte raus und das ist dann dieses U und I-Diagramm. Und dann kann man schon mal an den imaginären Kästchen erkennen, okay, dann ist ja hier die maximale Leistung, also ist das der Punkt, den wir betreiben sollten. Das wäre jetzt wischiwaschi gerechnet. Man kann ja die Tabellen, die man hat, die I-Werte und die U-Werte ja auch dann direkt miteinander multiplizieren und schauen, für welchen Widerstand ist dann welche Leistung. Und da hat man eine schöne Kurve mit einem eindeutigen Maximum, kann man auch einen Fit durchlegen und dann weiß man, okay, da liegt das Maximum von der Leistung. Gut. Und anschließend kann man den Wirkungsgrad der Solarzelle noch messen, ist auch Aufgabe dieses Praktikumsversuchs, in dem einfach geschaut wird, was für eine Lampe hat man, die hat einen Wirkungsgrad, das heißt, man weiß ungefähr, dieser Lichtstrom fällt da drauf und ja, hier in dem Fall eine 100 Watt Lampe mit 15% Wirkungsgrad, also 15 Watt Lichtleistung, die drauf fällt und wenn man das dann auf die Fläche rechnet, dann kommt man auf einen Wirkungsgrad für diese Zelle raus von 0,06, also 6% und das ist eine billige Solarzelle mal nachschauen. Na? Jetzt warte ich wieder auf ihn. Okay. Das ist dann eine billige Solarzelle, das wird dann amorphes Silizium höchstwahrscheinlich sein. Gut. Deswegen auch ein niedriger Wirkungsgrad, unter anderem deswegen. So, hier nochmal zur Temperaturabhängigkeit von der Leistung. Also wie schon angesprochen, je wärmer es wird, desto mehr rückt diese Kurve nach links. Zwar nimmt der Strom mit höherer Temperatur zu, allerdings sinkt die Spannung. Und zwar die Spannung sinkt wesentlich stärker durch Rekombinationsprozesse, weswegen bei hohen Temperaturen die Solarzelle weniger Leistung erwirtschaftet. Etwas höheres I, aber ein niedrigeres U und das gibt ein niedrigeres P. Das ist eine Karte von Deutschland, wo man mal schön sieht, wo fällt denn am meisten Sonnenlicht auf den Boden? Und hier für Frankfurt sind es direkt, hier ist man in diesem gestreiften Bereich, etwas unter den Kilowatt pro Quadratmeter. Jetzt gibt es hier, eigentlich kann man ja sagen, je weiter südlich ihr kommt, desto intensiver wird es. Aber in die Karte ist natürlich auch mit eingerechnet, wie ist denn das Wetter im Schnitt an diesem Ort? Und es gibt Orte, wie zum Beispiel hier in der Alpengegend, wo ihr viel Föhneffekt habt, gerade wenn der Wind von südlicher Richtung geht, dann ist es in der Regel wolkenlos, weil alles auf dem alten Südhang abregnet und dann die Luft recht trocken ist und entsprechend keine Wolken dann auf dem Nordhang mehr zu erkennen sind. Also gibt es hier öfters Wetterlagen, wo häufiger die Sonne scheint und dementsprechend geben sich Spots, wo dann halt auch die Leistung pro Quadratmeter 1200 Watt betragen kann. Gut, und hier, je weiter im Norden, desto schlechter wird es tendenziell. Ich glaube, ihr hattet letzte Woche da ging es, glaube ich, um Wind, oder? Windenergie war, glaube ich, auch eine Karte. Da ist es direkt umgekehrt gewesen. Ja, da ist es je weiter ihr an der Küste seid, desto mehr Wind und desto besser wäre es, dort ein Windkraftwerk hinzustellen, tendenziell. Und für Solarenergie ist es direkt andersrum. Besser im Süden. So, den linken Graphen, den haben wir schon besprochen mit diffuser und direkter Strahlung. Es gibt allerdings auch noch die Tageszeitabhängigkeit. Die ist in dem linken Graphen nicht vermerkt. Weil hier ein Balken bedeutet hier einen Tag, da wurde einfach aufsummiert. Aber über den Tag betrachtet, liefert eine Solarzelle natürlich auch unterschiedlich starken Strom, je nachdem, wie der Sonnenstand ist. Und hier wurde das mal von einer Solarzelle in Karlsruhe aufgetragen und das war wohl ja, für die gelbe Kurve offensichtlich ein Sommertag. Hier steht es auch 2. Juli, die Sonne geht früh auf und dann fängt das Ding auch gleich an, Strom zu erzeugen mit dem Peak am Mittag. Hier hat es wohl, keine Ahnung, mal eine Abschattung gegeben oder eine Wolke war davor. Es waren wohl alles sonnige Tage und wenn ihr jetzt Richtung Winter geht, zum Beispiel hier 28. Dezember, dann schrumpft die Kurve ziemlich zusammen und wenn es jetzt auch noch ein bewölkter Wintertag ist, wie am 22. Dezember, dann ist da kaum mehr was zu holen an Energie von der Solarzelle, weil entsprechend die Lichtleistung fehlt. Gut. Also eine Solarzelle liefert mal ordentlich Strom, aber viel Zeit gar kein Strom und im Winter noch weniger Strom. Das Ganze kann man optimieren, indem man die Solarzellen nachführt. Eben der Fall war einfach betrachtet, ich schalte nochmal zurück, war einfach betrachtet, die Solarzelle liegt flach auf dem Boden. Hier ist auf der X-Achse nur die Strahlung in Watt pro Quadratmeter eingetragen. Das heißt, wie viel Lichtleistung fällt auf einen flachen Quadratmeter auf den Boden? Das kann man optimieren, indem man es aufständert oder perfekt nachführt nach dem Sonnenstand. Dann hat man im Prinzip den Sinus vermieden durch den schrägen Einfallswinkel. So, und wenn man das Ganze nachführt, dann sieht man für einen sonnigen Dezembertag, kommt man auf erstaunlich hohe Werte. Ja, das ist die gestrichelte Kurve für die nachgeführte Solarzelle. Und die Werte sind sogar fast in der Gegend wie zur Sommerzeit, wo die Solarzelle, also für den Fall einer flach liegenden Solarzelle. Aber auch im Sommer lässt sich wesentlich mehr rausholen, wenn man sie nachführt und vor allem auch im Morgen und am Abend, wo die Sonne flach steht, da lässt sich ziemlich viel Intensität noch zusätzlich einfangen. Jetzt sieht man allerdings bei fast allen Häusern, die liegen einfach nur flach auf dem Dach. Das ist natürlich ein Zwischending. Die liegen nicht eben auf dem Boden, sondern das Dach ist aufgeständert und meistens sind es Dächer mit Südausrichtung. Man führt die nicht nach, weil das System einfach zu aufwendig ist, kostet wieder und wenn es wartungsaufwendig und wenn ihr ein flexibles System habt, dann bietet das ganz andere Angriffsflächen für den Wind und das bedeutet, die komplette Montage ist auch wiederum aufwendiger. Und da ist es einfach dennoch günstiger, die flach aufs Dach zu legen, nicht flach auf dem Boden, flach aufs Dach, das heißt, die Kurve wäre irgendwo dazwischen, ja, und einfach keine Angriffsfläche für Wind zu haben und keine Wartungen auf dem Dach unnötig zu haben. Wäre blöd, wenn man alle 3 Jahre vielleicht da hoch muss, weil irgendwo ein Motorchen dann kaputt wäre. Aber für große Solarparks, wo das im großen Stil gemacht wird, wo große Flächen dann aufgebaut werden, ist das durchaus eine Option, weil er ist ja wie so ein Hausmeister, der da rumgeht und man da ein Motorchen austauschen kann und das befindet sich also auf dem Boden. In so Fällen kann man sich's überlegen und gibt es auch teilweise in Deutschland. Gut, dennoch müssen wir uns klar sein, dass der Strom, den wir in Deutschland aktuell aus Solarenergie, aus Photovoltaikanlagen gewinnen, an den meisten Tagen im Jahr so gut wie kein Beitrag zum Strom in Deutschland macht. Ja? Und das soll diese Wahrscheinlichkeitsverteilung hier darstellen. Also, dass Solarenergie 4%, das wäre die 4 hier auf der Achse, X-Achse, 4% der elektrischen Leistung im deutschen Stromnetz erzeugt, kommt mit einer sehr geringen Häufigkeit vor. Auf der Y-Achse ist die Häufigkeit. Die Häufigkeit, dass die Solarzelle einen Strom von 0,1, 2, 3% in dem Bereich für das deutsche Stromnetz liefert, ist wesentlich höher. Ja, das heißt, meiste Zeit liefert die Solarzelle keinen Strom. Entsprechend Zeiten, wenn es dunkel ist, Zeiten im Winter und hier rechts werden halt sonnige Sommertage. Und das ist einfach nochmal ein schönes Diagramm, was jetzt alles zusammenfasst. Hier habt ihr, wenn ihr es von oben links nach unten rechts durchgeht, geht ihr durch die Jahreszeiten durch. Ihr seht, im Winter hier sind die Kurven kleiner, das heißt, ihr fangt weniger ein. Im Sommer werden die Kurven größer. Die Tage werden auch länger. Die Tage sind auf dieser schrägen Achse hier unten rechts markiert. Das heißt, die Solarzelle fängt früher an zu arbeiten. Und das ist eine Kurve, die wurde tatsächlich gemessen für eine Solarzelle. Ich weiß jetzt nicht welche, aber so sieht das dann in der Praxis aus. Also jahreszeitliche Schwankungen, tageszeitliche Schwankungen. Und und Schwankungen aufgrund von Wetterereignissen. Gut, die Solarzellen, so eine Solarzelle bietet jetzt eine gewisse Spannung an und einen gewissen Strom an. Für Anwendungen begnügt man sich jetzt ja vielleicht nicht mit 0,6 Volt, die jetzt ein Modul in dem Beispiel erzeugt. Man will höhere Spannungen haben und abgreifen. Ja, das kann man ganz einfach machen, indem man mehrere Solarzellen in Reihe schaltet. Und dann addiert sich die Spannung auf, ähnlich wie wenn man Widerstände in Reihe schaltet. Und dann erhält man für das Modul eine höhere abgreifbare Spannung. Ja, ein Modul besteht aus mehreren einzelnen Zellen, man schaltet die in Reihe, dann hat man eine höhere Spannung. Man schaltet die parallel, dann erhält man einen höheren Strom. Wenn man es beides kombiniert, man schaltet jetzt 3 in Reihe und 3 parallel, ja gut, dann hat man hier fast 9 Kästchen ausgefüllt mit dieser U-I-Kennlinie und hat eine wesentlich höhere Spannung, wesentlich höheren Strom und nebenbei gesagt, der Flächeninhalt wird auch noch ein bisschen größer. Wenn ihr jetzt hier ein Rechteck reinlegt für die maximal abgreifbare Leistung, dann hättet ihr hier im Prinzip den Schnittpunkt mit der Kurve und dann hier das Rechteck. Ist das größer als ein Neuntel, weil ihr habt ja 9 Solarzellen, nur ein einziges Element hat weniger als ein Neuntel von der Leistung. Warum? Wenn ihr nur ein Kästchen betrachtet, dann würdet ihr im Prinzip hier eure Peakleistung eintragen. Der Flächeninhalt wäre im Prinzip nur dieses Teil des Kästchens. Und wenn ihr das in Reihe schaltet und parallel, dann sind die meisten Kästchen ja vollkommen belegt. Und nur die Randkästchen hier oben, beziehungsweise fast nur das obere rechte Kästchen, schon alle oben und alle ganz rechts am äußeren Rand, sind nicht voll belegt. Aber die Solarzellen hier in diesem Schema sind voll belegt. Das heißt, die Gesamtfläche ist ein bisschen höher, wenn man es so zusammenschaltet. Gut, das war jetzt didaktisch nicht perfekt erklärt, aber ich hoffe, es ist ungefähr rübergekommen. Gut, jetzt hat man noch ein Problem, wenn man das in Reihe und parallel schaltet. Und zwar, wenn eine Solarzelle ausfällt, Ich komme hier immer aufs Scrollrad. Na? Ich will zurück. Ja, jetzt gehe ich immer weiter vor. Hat sich das umgekehrt jetzt? Hat sich rechts und links umgekehrt? Ich glaube, ich bin zu weit weg vom Empfänger. Na. Da. Auf einmal sind wir da. So. Gut, also jetzt haben wir in diesem Modul einige Solarzellen, die in Reihe geschaltet sind. Zum Beispiel hier die obere Reihe. Wenn jetzt da das mittlere ausfällt, dann kann da kein Strom mehr durchfließen und dementsprechend fällt die komplette Reihe aus. Das will man nicht, wenn es eine teilweise Abschattung gibt durch einen Baum, der einen Schatten wirft auf euer Solarmodul. Und der Schatten ist jetzt nur recht dünn, aber es sind ein paar Module betroffen und es sind welche komplett abgeschattet, dann sinkt das für die komplette Reihe, was da an Strom durchfließen kann. Dementsprechend wird das bei Solarmodulen gemacht, dass man Bypass-Verbindungen einrichtet, die man elektrisch schalten kann. Das heißt, da gibt es eine Elektronik, die erkennt, okay, dieses Modul ist abgeschattet, da liegt gerade ein Blatt drauf oder sowas. Die Bypass-Leitung wird gelegt, sodass der Strom trotzdem noch durch den Rest der Reihe fließen kann. Also mit intelligenter Elektronik kann das gemacht werden. Und wenn ihr in jeder Zelle eines Moduls eine Bypass-Diode anbringt, ja, dann wirkt sich die Abschattung nur für diese eine Zelle aus und ihr verliert diesen Teil der Kurve und dementsprechend ist eure Leistung immer noch recht hoch. Wenn ihr diese Bypass-Diode nur jede zweite Zelle, jede vierte Zelle oder jede 18. Zelle nur anbringt, ja, dann sind immer mehr Zellen von diesem Ausfall logischerweise betroffen und desto weiter schrumpft die Leistung, die eure Solarzelle abgibt, ein. Also, warum nicht überall eine Bypass-Diode? Das kostet Geld. Nicht nur die Elektronik, die hat man ja auch schon bei wenigen, auch wenn die ein bisschen aufwendiger wird, aber einfach macht die Technik komplizierter und ist ein Kostenfaktor. Also, wenn man teure Module kauft, hat man vielleicht eher diese Bypass-Dioden bei jeder Zelle als bei günstigeren. Es gibt solche und solche. Das ist nochmal das Schaltbild, was eine Bypass-Diode ist. Im Prinzip wird eigentlich nur dann das einzelne Element überbrückt. Hier in dem rechten Beispiel sind das jetzt drei Elemente. Okay, hier ist gestrichelte Linie, da können beliebig viele sein, die über eine Bypass-Diode überbrückt werden. Am besten ist es, wenn es für jede Solarzelle eine einzelne Bypass-Diode gäbe. So Solarzellen kann man sich im Katalog bestellen, das ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen sind die Preise auch nicht mehr aktuell. Jedenfalls, wenn ihr jetzt im Katalog reinschaut, solltet ihr zumindest mit dieser Tabelle was anfangen können im physikalischen Sinne. Das heißt, ihr seht, okay, hier habe ich verschiedene Module mit verschiedener maximalen Leistung. Und jetzt wisst ihr auch nach der Vorlesung, okay, die maximale Leistung fällt nur an bei einer gewissen Temperatur. Ja, und das ist immer noch Meter auf 25 Grad. Also wenn ihr das sonst wo betreibt, dann wird das nie erreicht. Dann gibt es eine Nennspannung, das ist das, was die Solarzelle liefert bei der maximalen Leistung, und einen Nennstrom. Die beiden multipliziert sind entsprechend die Leistung. Und ihr wisst auch, was die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom sind. Das sind die beiden Fälle offenes Ende, wo im Prinzip die Spannung maximal ist, aber der Strom null. Und der Kurzschlussstrom, ja, wenn ihr den Kurzschluss macht und die Spannung null ist, das sind diese Werte hier drüben. Hier steht noch Made in Germany, aber die Dinger kommen immer mehr aus China und die deutschen Solarhersteller gehen nach und nach pleite. Kann ich jetzt einiges zu sagen, aber wir wollen nicht zu politisch werden. Und ist auch ein Grund, warum es wurde jahrelang gefördert. Die Solarindustrie hat geboomt, weil die Leute sich die Solarzellen aufs Dach bauen wollten. Die chinesischen Hersteller haben gesehen, oh, in Europa gibt es einen Markt, wir bauen die Dinger jetzt auch, nur zu günstigen Kosten. Die haben vielleicht niedrige Energiekosten, also ganz sicher, wie viel niedriger die sind, weiß ich jetzt spontan nicht. Können die deswegen günstiger produzieren, haben andere Bedingungen für die Werke, also Umweltbedingungen. In Deutschland gibt es wesentlich mehr Auflagen, auch wie man dann das ganze Zeug entsorgt, was bei der die Säure, die bei der Herstellung verwendet wird und so weiter. Das sorgt für einen niedrigen Preis und dann haben, wenn sich hier jemand eine Solarzelle aufs Dach stellt und weiß, okay, ich zahle hier für das Modell nur die Hälfte, obwohl es fast genauso gut oder so genauso gut ist, ja, dann nehme ich doch das. Ja, und das ist der Grund, warum halt in Deutschland dann die Betriebe nach und nach dann Probleme bekommen haben. Gut. So, also, was haben wir hier? Ach, das ist jetzt eine Beispielrechnung für ein Solarmodul aus diesem Katalog hier vorne. Und zwar hier aus der untersten Reihe. Das mit 120 Watt Spitzenleistung. Und jetzt wurde einfach gerechnet, okay, wir kaufen dieses Modul, das Solarmodul kostet 800 Euro. Damals, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, der Preis für die Solarzellen ist ja enorm gesunken und die werden auch immer günstiger, aus unterschiedlichen Gründen. Man schafft es, die Wafer noch besser herzustellen mit weniger Ausschuss, unterschiedliche Optimierungen in Produktionsschritten sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Preis pro Modul sinkt. Also für dieses gleiche Modul zahlt man heute vielleicht nur noch 300 Euro. Aber damit ist es nicht getan, wenn ihr das nutzen wollt. Ihr braucht noch entsprechende Elektronik, Spannungswandler, alles, was dazugehört, um entsprechend ein Inselsystem zu haben, mit dem ihr eine abgreifbare, nutzbare Energie aus einem Akku habt. So, das heißt, der Preis insgesamt wird wesentlich höher. Und wenn ihr jetzt eine Solarzelle auf dem Dach habt, dann kommt sogar noch ein Wechselrichter dazu, der aus dem Gleichstrom der Solarzelle noch eine Wechselspannung macht. Gut, aber der Akku wird mit Gleichstrom geladen so, und das kann dann genutzt werden, in dem Rechenbeispiel. Jetzt muss man sich allerdings die Gesamtkosten des Systems, die muss man zusammen kalkulieren und nicht nur das Solarmodul berücksichtigen. Und dann weiß man, dass die Kosten pro Kilowattstunden für den Fall 48 Cent sind. Aktuell, wenn man sich eine Solaranlage aufs Dach setzt, dann kann man sagen, kostet die ja, um die 20 Cent pro Kilowattstunde. Aufgrund des technischen Fortschritts. Die Einspeisevergütung damals wurde bei ungefähr 50 Cent pro Kilowattstunde festgelegt. Die Module wurden besser und je größer die Diskrepanz wurde zwischen dem, was die Solarzelle an Strom erzeugt, zu den gewissen Investitionskosten, wurde die Diskrepanz zwischen Strompreis und der Einspeisevergütung immer größer, sodass es sich immer mehr gelohnt hat und das hat halt zu diesem Solarboom dann auch geführt. Mittlerweile liegt die Einspeisevergütung auch noch wesentlich niedriger, ich weiß es gerade nicht genau, jedenfalls wurde es dann auch angepasst. Gut, dann muss man auf die Uhr schauen. Okay, also, Solarzellen mit Netzeinspeisung haben wir schon besprochen. Da gehört noch ein Wechselrichter dazu. Im Regelfall wird das so betrieben, jemand hat eine Solarzelle auf dem Dach und speist den Strom ins Netz ein. Und das, was er selbst braucht im Haushalt, das holt er sich wieder aus dem Netz. Weil der eingespeiste Strom, den kriegt er noch garantiert vergütet zu einem gewissen Preis. Und den Strom, den man aus dem Netz zieht, der ist in der Regel günstiger. Somit macht er einen schönen Gewinn. Allerdings gibt es mittlerweile auch Modelle, wo die Eigennutzung von Solarstrom auch gefördert wird. Das heißt, wenn man hier im Prinzip das abzwackt und direkt den Wechselstrom nach dem Wechselrichter nimmt, gar nicht ins Netz einspeist und selbst nutzt, kann das auch gefördert werden. Und erlaubt einem dann gewiss dann etwas autark zu sein vom Stromnetz. Gut, also was für ein Potenzial hat die Photovoltaik in Deutschland? Jetzt wird eine Annahme gemacht, dass was braucht man, um 1 Gigawatt Leistung zu erzeugen von einem Solarkraftwerk? 1 Gigawatt ist, um das grob einzuordnen, in Deutschland der komplette Strom, der produziert wird durch Kraftwerke, ist 180 Gigawatt müssten das sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt die Frage, ja, was müssten wir unternehmen, um 1 Gigawatt Strom zu produzieren aus Solarzellen? Gut, dann braucht man eine entsprechende Solarfläche, die der Fläche von Frankfurt entspricht. Und das ist ja auch vielleicht einigermaßen okay. Irgendwo findet man Brachland bestimmt, vielleicht sogar in Deutschland, wo man das machen könnte, wo man die, um dann 1 Gigawatt zu erzeugen. Allerdings das Problem ist, der Strom muss dann auch irgendwo hin. Wenn ihr einen sonnigen Sommertag habt und es wird viel Strom produziert und ihr habt keinen Abnehmer, dann muss irgendwas abgeschaltet werden, weil das Stromnetz nicht puffert. Der Strom, der anfällt, muss verbraucht werden. Wenn ihr mehr Strom habt, als verbraucht wird, wird das Netz zusammenbrechen. Deswegen tun dann die Netzbetreiber sagen, hier, ihr schaltet jetzt ab. Dann ist das Netz natürlich in Europa noch verknüpft und da kann man auch noch ein bisschen was importieren und exportieren, aber der begrenzende Faktor sind dann natürlich die Leitungen. Eine Leitung verträgt nur so und so viel Leistung, die drüber geht. Also, wenn jetzt viel Strom anfällt aus einem Solarkraftwerk, müsste es gespeichert werden. Also tagsüber fällt jetzt viel an und viele Verbraucher sind auch nachts und wenn man das alles betreiben will, ja, dann muss man das irgendwie puffern. Oder die Schwankungen ausgleichen. Ihr habt einen bewölkten Tag, mal ist euer Modul abgeschattet durch eine Wolke und dann kommt die Sonne wieder durch und dann steigt die Leistung. Ein Verbraucher wird nicht entsprechend nachregeln. Deswegen Solarenergie im großen Stil bräuchte Puffertechniken. Dazu würden sich Stauseen anbieten, wird auch gemacht. Der Strom wird nach Österreich zum Beispiel hin und her geschoben. Damit tun die sagen, gut, das, was bei uns im Wasserkraftwerk gerade runterläuft, das stoppen wir. Wir nutzen jetzt euren Solarstrom, der überschüssig ist, und pumpen das in die andere Richtung, also Wasser hoch, um dann nachher wieder umso mehr Wasser ablassen zu können. Also das ist eine Puffermöglichkeit, wo man nicht ganz so viel Energie verliert. Man kann so sagen, pro hochpumpen und wieder runterpumpen, immer so Wirkungsgrad 90% beim guten Kraftwerk. Also 2 mal 90% ist man bei 81%, was man im Prinzip, also 19%, was man verliert, das ist noch vertretbar. Man kann es in Batterien und Akkus stecken. Da müsste man jedenfalls immens viele Akkus herstellen. Da ist vielleicht die Akkuproduktion auch wieder ein umweltproblematisches Thema und auch ein Kostenfaktor. Oder man könnte es in Wasserstoff speichern. Oder aber, das steht jetzt hier drauf, ist, finde ich, eine ganz interessante Idee. Man kann das vergasen. Man kann Strom nutzen, um entsprechend Gas herzustellen. Also mit Man erzeugt Gas wie Methangas und man braucht im Prinzip Wasser, CO2. Also macht diesen Prozess im Prinzip rückgängig mit der Energie, die man hat. Also was bei der Verbrennung aus dem Methangas wird, das macht man rückgängig. CO2 bindet man wieder dran und so weiter, dann hat man wieder das Gas. Das kann man direkt ins Gasnetz einspeisen und könnte man überall verteilen. Und Autos fahren zum Teil heute mit Erdgas und man kann es überall tanken und es wäre im Netz drin. Netz ist auch etwas elastisch. Man kann mal, wenn man den Druck etwas erhöht, das verteilt sich sowieso überall im ganzen Netz. Das puffert etwas. Ja? Also eine ganz spannende Idee. Wobei man da halt auch diesen Wirkungsgradverlust hat bei der Erzeugung von dem Gas. Aber trotzdem, das könnte eine Idee sein. So, was bräuchte man denn jetzt an Pufferfläche für dieses 1 Gigawatt? Das 1 Gigawatt, ist das immer noch 1 Gigawatt? Nee, hier wird jetzt gerechnet, komplett Deutschland mit Strom zu versorgen. Da bräuchte man diese Fläche, also nicht mehr Frankfurt, dieser Balken hier unten. Die Fläche bräuchte man an Solarzellen. Um das Ganze puffern zu können, bräuchte man eine Talsperrenfläche, die so groß ist. Und da wurde jetzt gerechnet mit Talsperren, einfach gesagt, 100 Meter Gefälle. Es gibt höhere, aber in Deutschland ist es schwierig, selbst 100 Meter Talsperren zu finden oder Orte dafür. Oder diese Bleiakkufläche. Aber so viel Bleiakkus dahinzustellen, das wäre ja Wahnsinn. Aber dann hätte man Deutschland 100% versorgt und kann auch abpuffern in Zeiten, wo nichts auf die Solarzellen fällt. Gut, also wo macht Photovoltaik Sinn und wo macht es nicht Sinn? Fangen wir an, wo es Sinn macht. Also jetzt kleine Lösungen, wo schwankender Strom nicht so entscheidend ist. Ja? Zum Beispiel, also ich habe mir schon öfters gedacht, wenn ich jetzt daheim, ich tue die Wäsche in die Waschmaschine und irgendwann in der Nacht läuft es, dann ist mir das egal, ob es jetzt dann läuft oder dann läuft. Okay, die ganze Nacht leuchtet kein Strom auf die Solarzelle, aber vielleicht hätte man so Windenergie, also kann man die Schwankungen im Windenergienetz ausgleichen. Wenn es um 1 Uhr mehr Windenergie im Netz hat, wie zum Beispiel um 3 Uhr, dann wird die Waschmaschine dann angehen. Also schwankenden Verbrauch kann man im Prinzip anpassen. Oder ich lasse die Waschmaschine am Tag laufen, wenn wir dann viel Solarstrom im Netz hätten. Bräuchte man eigentlich nur, müsste man eigentlich nur die Idee von dem intelligenten Stromnetz umsetzen, dass man im Prinzip die Verbraucher auch sagt, okay, ihr habt einen Stromzähler, der ist im Internet angebunden und der Strompreis schwankt, und zwar auch bei euch, damit es für euch Verbraucher auch lukrativ wäre, zu Stromspitzenzeiten Strom aus dem Netz abzunehmen. Das Ganze ist, könnte im kleinen Stil für viele Anwendungen zutreffen. Man hat halt die Einschnitte, dass man nicht mehr bestimmte Sachen machen kann, wann man will. Also die Tagesschau läuft halt nur um 8 Uhr. Oder okay. Oder wann soll den Film will ich mir dann anschauen, wann ich gerade Lust habe und nicht, wenn ich in der Uni bin. Und auch industrielle Anwendungen wollen gerne laufen rund um die Uhr und nicht, jetzt müssen wir unsere teuer gekauften Anlagen abschalten und ja, die produzieren nicht mehr für uns. Also ist das mit Wirtschaftseinbußen oftmals verbunden. Allerdings, jetzt steht hier nicht sinnvoll, Fragezeichen, industrielle Anwendung. Da gibt es auch einige Ideen, wie man schwankenden Strom nutzbar machen kann. Und zum Beispiel ist die Idee, Kühlhäuser zu verwenden. Wenn viel Strom da ist und das Kühlhaus kühlt das tiefgekühlte Zeug auf minus 10 Grad runter und es ist zu viel Strom da, dann kühlt das mal auf minus 20 runter, minus 30 runter. Das ist dem Fleisch, dem gekühlten Fleisch oder was da auch immer gefroren ist, im Prinzip egal, wie tief das gekühlt wird. Und dann sind Zeiten, wo der Strom fehlt, zum Beispiel nachts, wenn es Solarstrom ist, und da habt ihr auf minus 30 gekühlt und damit kommt ihr locker die ganze Nacht durch oder vielleicht sogar mehrere Tage. Ja, also nur das Problem ist, je weiter ihr runterkühlt, desto mehr habt ihr auch, was durch die Isolation durchdringt, aufgrund von der Temperaturdifferenz. Aber das ist eine Idee, wo das einfach machbar wäre. Das Problem ist, das sind so einzelne Sektoren, wo es machbar ist, aber es ist begrenzt. Es betrifft nur einen gewissen Prozentsatz an Strom, der flexibel abgenommen werden könnte, ohne großen Aufwand. Aber das könnte man machen. Und ich persönlich denke, das, was möglich ist und nicht mit hohem Aufwand verbunden ist, das sollte man auch umsetzen. Nun muss man halt auch dafür sorgen, dass der Verbraucher die entsprechenden Anreize auch hat, das zu tun. Wenn ihr die ganze Zeit den gleichen Strompreis über den ganzen Tag bezahlt, dann habt ihr überhaupt kein Interesse dran, euch irgendwelche Elektronik für 50 Euro zuzulegen, die euch anzeigt, wie aktuell der Strompreis ist. Ja, den könnte man über das Internet übertragen, was weiß ich. Also gibt es einfache Möglichkeiten. Zeitschaltuhr im Prinzip ist das einfach nur. So. Gut, jetzt haben wir Photovoltaik abgeschlossen. Jetzt geht es mit Photothermik weiter. Ich glaube, zum Aufwindkraftwerken kommen wir heute nicht mehr. Aber Photothermik ist recht simpel. Das, was auf den Kollektor fällt, die Strahlleistung, wird in Wärme umgewandelt. Also im Prinzip eine schwarze Fläche, auftreffendes Licht, macht die Fläche heiß. Die Hitze wird über einen Kühlkreislauf abgegeben, im Wärmespeicher gepuffert. Und wenn es jetzt mal Winter ist, dann fällt entsprechend weniger Licht drauf und die Nacht ist auch länger. Und ihr wollt vielleicht trotzdem noch warm duschen, dann habt ihr vielleicht noch einen Heizkessel, der den Wärmespeicher für solche Fälle auch noch erhitzen kann. Oder eine Wärmepumpe, sowas. Gut, und damit könnt ihr euer Warmwasser im Haus dann erzeugen. Vom Prinzip ist das ja ganz einfach, so ein Modul. Ihr habt diese Kühlstäbe in diesem Material. Innen drin ist natürlich dunkel lackiert mit entsprechender Oberflächenbeschichtung, die einem schwarzen Strahler möglichst nahe kommt, weil ein schwarzer Strahler alles absorbiert. Allerdings strahlt ein schwarzer Strahler auch wieder ab, weswegen man hier Wärmestrahlungsverluste natürlich hat. Man hat auch Wärmeverluste über das Material selbst, weil es nicht perfekt isoliert ist. Das heißt, auch hier gibt es Wirkungsgrade und es ist nicht alles von der Wärme nutzbar. Auch Reflexion und dann trägt der Wind noch was ab. Das ist auch der Grund, warum man die Glasplatte überhaupt dahin setzt. Man verliert zwar was durch Reflexion, aber teilweise wird auch was von innen wieder nach innen reflektiert. Und zwar, was der schwarze Strahler hier absendet, kann ja vom Spektrum mehr im Infrarotbereich liegen oder wird definitiv weiter im Infrarot Bereich liegen. Da kann man die Schicht hier weniger transparent machen und mehr spiegelnd und für die Photonen aus dem Sonnenspektrum mehr transparent. Ja, deswegen hier noch die Glasschicht. Und natürlich, damit der Wind nicht direkt die warmen Elemente kühlen kann. Auch nochmal ein wichtiger Grund. Aber es gibt Verluste und entsprechenden Wirkungsgrad. Okay. Hallo? Ja, ich weiß schon Bescheid. Es gibt eine Evaluation. Dann mache ich noch 3-4 Folien und dann kann die Evaluation anfangen. Okay, also der Wirkungsgrad von diesen Modulen ist beschränkt. Erstmal durch die optischen Verluste, die man durch das Glas hat und das, was abstrahlt wieder. Nee, Quatsch, das, was abstrahlt, ist nicht mehr optisch. Also, oder wurde das da reingenommen? Kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls sorgt das für Verluste. Und dann, wenn das Modul in Betrieb ist, also Sonne drauf scheint, je mehr Sonne drauf scheint, die rechte Kurve sind wir die 1 Kilowatt pro Quadratmeter, desto effizienter läuft das Gerät. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ihr wollt euren Warmwasserboiler auf 60 Grad haben. Das befindet sich hier. Und ihr habt richtig viel Sonneneinstrahlung, dann ist euer Wirkungsgrad ungefähr bei 60%. Wenn es jetzt allerdings, das ist 60 Grad Temperaturdifferenz, 60 Grad zu außen, das heißt, es wäre 80 Grad warm, so rum. Wenn jetzt die Sonneneinstrahlung geringer ist, dann heizt der Kollektor auch weniger und der Wirkungsgrad schrumpft rapide. Ihr könnt auch gewisse Temperaturen nicht mehr erreichen. Das wären dann die Fälle, wenn er aus ist nachts oder entsprechend wetterbedingt, jahreszeitbedingt. Deswegen ist es leider so, einen hohen Wirkungsgrad hat man bei diesen Kollektoren ausgerechnet dann, wenn es schon recht warm ist. Also im Sommer mit Warmwasser duschen geht damit ohne Probleme. Im Winter müsst ihr wahrscheinlich nachheizen. Ist davon auszugehen, je nachdem wie groß euer Wasserpuffer ist. Ihr könnt euch auch einen riesen Wasserpuffer anlegen. Der kann dann vielleicht zwei Monate in den Winter reinpuffern, aber irgendwann ist der halt auch abgekühlt. Aus diesen Kollektoren, die ein warmes Medium erzeugen, kann man auch wiederum Strom gewinnen, indem man das warme Medium, das kann alles Mögliche sein, das kann warmes Öl sein, das kann irgendein Stoff sein, der verdampft, ja, dann hat man hier dann eine Gasturbine. Dieses erhitzte Medium kann Strom erzeugen, indem man es durch eine Turbine leitet. Und das geht halt mit einer Kollektorfläche, ähnlich, also genauso wie bei dem Kollektor, den wir gerade besprochen haben. Und auch im großen Stil, sodass hohe Temperaturen zustande kommen, damit der Wirkungsgrad in der Turbine möglichst groß ist. Und dann haben wir wieder Strom. Diese Technik ist auch möglich, macht es allerdings erforderlich, dass man sehr hohe Temperaturen hat. Deswegen ist hier auch jedes Modul mit so einem Parabolspiegel angedeutet, weil um hohe Temperaturen zu erzeugen, reicht nicht einfach nur ein flaches Modul, da kriegt ihr vielleicht im Sommer 100 Grad hin. Aber damit der Wirkungsgrad für die Turbine ausreichend ist, wollt ihr Richtung 300, 400, 500 Grad oder noch mehr kommen. Deswegen ein ganzes Feld in dem Beispiel und auch alles mit Parabolspiegeln, dass das Medium heiß genug ist. Und ein Wärmespeicher, der jetzt auch größer sein kann, um auch in der Nacht ausreichend Wärme zu beinhalten, um die Turbine weiterhin antreiben zu können. Gut, ich schaue gerade nach einem Punkt, wo man gut. Okay, dann mache ich noch diese. Gut, ganz schnell gesagt: Das Licht, was man konzentriert, sorgt für eine höhere Temperatur. Allerdings steckt hier die Wurzel 4 drin. Wenn ihr das Licht bündelt, also ihr konzentriert das Licht auf das Hundertfache auf den Kollektor durch Spiegelfläche und ihr habt nur die Wurzel 4, dann bedeutet das eine Temperaturerhöhung um ungefähr 3. 100 Wurzel 4 müsste 3 sein. Oder 16, ihr bündelt das Licht um Faktor 16, habt ihr Faktor 2. Das heißt, ihr verdoppelt die Temperatur, wenn ihr die Kollektorfläche ver-16-facht. Das heißt, dieses Bündeln von Licht geht nicht beliebig oft. So, und hier nochmal Beispiele von Kraftwerken, die vor allem in Wüstengebieten gebaut worden sind. Das sind jetzt welche, wo ein Medium erhitzt wird. Und so sieht das im großen Stil aus. Und genau nach dem gleichen Prinzip auch Turmkraftwerke, wo das Licht von allen möglichen Spiegeln oben auf einem Punkt gebündelt wird und dort Temperaturen von bis zu 4000 Grad erzeugt werden. Gut, ich denke, das ist ein guter Punkt, um aufzuhören, bevor die Aufwindkraftwerke anfangen. Ich sehe, eine Folie gibt es noch, Desertec, hat jeder gehört. Schöne Idee, die auch wirtschaftlich sein soll, mit Windenergieeinlagen, blaue Rauten, also da sollen Windparks sein, ziemlich große Windparks in Küstengebieten, wo viel Wind ist. Solaranlagen, diese gelben Kreise, das sind jetzt Kollektoren, die Medium erhitzen, oder Photovoltaikanlagen wie diese gelben, orangenen Dreiecke. Alles gemischt, das war der Plan vom Desertec-Konsortium und der Plan liegt immer noch auf dem Tisch. Idee ist es, ein großes Netz zu haben, was Strom liefert für Europa und auch vor Ort zu günstigen Preisen. Und zu günstigen Preisen, sollte halt möglichst viel aus der Sahara kommen, und zu günstigen Preisen heißt auch Schwankungen ausgleichen. Je größer euer Netz ist, desto mehr könnt ihr wetterbedingte Schwankungen ausgleichen. Ja, wenn jetzt ein Tiefdruckgebiet über Deutschland ist, dann deckt das vielleicht auch Frankreich ab, aber nicht unbedingt Spanien oder Teile von Nordafrika. Ja, also je größer das Netz ist, desto effizienter wird das Ganze. Man braucht allerdings auch viel Leitung, aber das wird alles, haben wir alles kalkuliert und sagen, es würde auf einen Preis hinauslaufen von 5 bis 7 Cent pro Kilowattstunde, wenn man das so durchsetzt. Allerdings gibt es ein paar politische Probleme, was die Investoren abschreckt, so, das Ganze anzugehen. Ja, gerade der Wandel hier in Nordafrika, instabile Situation, da muss man halt auch alles berücksichtigen. Aber die Idee ist gut, auch wenn es immense Kosten verlangt, es würde ein Gewinn sein, also meiner Meinung nach. Okay, an der Stelle. Danke soweit. Es gibt die Woche ein Aufgabenblatt. Es wird wahrscheinlich morgen online gestellt. Das Aufgabenblatt könnt ihr über den Jahreswechsel hin bearbeiten. Und am 14. Januar, ich glaube, das ist auch der erste Termin für die Vorlesung, will ich das Blatt dann einsammeln und auch gleich ein Tutorium über das Blatt dann halten, so wie wir es beim letzten Blatt dann gemacht haben. Und das korrigierte Blatt gibt es dann die Woche oder 2 Wochen danach wieder in der Vorlesung. Okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen und ein schönes neues Jahr. Dankeschön.